mit Matthias Heller. Unser heutiger Gast ist mit Figuren wie Homer, Bart, Maggie oder Linus, Lucy, Peppermint Patty oder Charlie Brown auf Du und Du. Sein großes Talent ist es, in Sprechblasen zu denken und sie auch gleichzeitig zum Sprechen zu bringen. Matthias Wieland heißt er und bringt Comics vom Englischen ins Deutsche. So zum Beispiel die Erfolgsserie The Simpsons, Teile von Calvin and Hobbes, die Moomins, die Star Wars-Reihe und die Werkausgaben der Peanuts. Diese legendären Comicfiguren um Snoopy und Charlie Brown feiern in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Darüber hinaus hat Matthias Wieland auch noch ein großes musisches Talent. Wie er das mit Comics verbindet, das erzählt er uns heute bei sich zu Hause in Hannover im Gespräch. Hallo, Matthias Wieland.
Hallo.
Wann hatten Sie zuletzt ein Comic in der Hand?
Oh, das ist nicht lange her. Also wahrscheinlich habe ich irgendwie rumgeräumt und dann ist bei mir, liegt irgendwie immer ein Comic in der Nähe und dann stelle ich ihn kurz woanders hin. Und es ist ohnehin ein vielfaches Überlegen, wohin mit den ganzen Heften, Büchern, die man dann im Laufe der Zeit auch als Belegexemplare bekommt, wohin mit den eigenen Sachen. Also ich glaube, in so einem Zuge hatte ich vor kurzem erst definitiv einen Comic in der Hand. Es könnte was sehr Altes gewesen sein.
Können Sie sich ein Leben ohne Comics vorstellen?
Schwierig. Also ich habe eine große Vorstellungskraft, deswegen kann ich mir das mit Sicherheit vorstellen. Aber es muss ja nicht sein. Das ist so ein bisschen wie mit dem Mops bei Loriot, nicht? Also möglich, aber warum?
Zu den großen Ikonen der Comicwelt gehören die Peanuts von Charles M. Schulz. Nun feiern die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag, sind also 1950 erschienen. Sie sind Jahrgang, wenn ich richtig erinnere, 1969. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie die übersetzt haben?
Die Peanuts sind Anfang der 2000er von Carlsen zum ersten Mal nach Deutschland in einer kompletten Ausgabe gebracht worden. Also vorher gab es natürlich immer schon in Zeitungen die Peanuts. Es gab diese schönen orangenen Bücher, diese kleinen quadratischen, an die ich mich aus meiner Jugend erinnere und die ich mir wirklich sehr, sehr, sehr gerne in der Leihbibliothek damals geholt habe und gerne gelesen habe. Und damals schon fasziniert war davon, dass es eine Serie ist, der man angemerkt hat, sie ist irgendwie nicht nur für mich. Also sie ist nicht so kindlich wie andere Comics, die man zu der Zeit kannte, sondern sie hat auch sowas versteckt Erwachsenes scheinbar in sich. Da wird über Dinge geredet, die man als Kind wahrscheinlich noch nicht so direkt verstanden hat. Aber das hat mir irgendwie auch sehr gefallen, imponiert. Ich fand das gerade irgendwie auch reizvoll an diesen Figuren. Und als der Carlsen Verlag dann Anfang der 2000er, wie gesagt, diese Werkausgabe gemacht hat, ging es halt darum, wir brauchen jetzt alle Strips. Also wirklich jeden Strip, der erschienen ist. Früher wurden gerne auch mal Strips ausgelassen, weil Herr Schulz macht schon sehr, sehr gerne Wortwitze. Und die sind manchmal auch wirklich einfach gar nicht übersetzbar. Und dann muss man sich im schlimmsten Falle was komplett anderes ausdenken. Und das wurde früher dann einfach gerne weggelassen, wenn es zu sehr in so eine Richtung ging. Und vor allen Dingen ging es aber auch darum, es mussten jetzt alle Strips möglichst aus einer Hand sein. Also es gab halt immer mal Übersetzer und Übersetzerinnen, die das schon gemacht hatten, aber es gab noch keine, die das alles gemacht haben. Und deswegen habe ich dann mehr oder weniger diesen Job bekommen und durfte dann halt wirklich jeden Peanuts-Strip, der mal erschienen ist, übersetzen. Eine große Ehre und eine große Freude, das kann ich sagen.
Worauf kommt es dabei an, wenn man die Peanuts übersetzt?
Also es ist natürlich sehr wichtig, dass man ein bisschen diesen, also ich will jetzt nicht sagen Sprachduktus, die Figuren sprechen jetzt nicht so unterschiedlich im Original, aber man muss halt ein bisschen sich reinversetzen, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen in diesen Geist des Autors. Also übersetzen ist in meiner Wahrnehmung ein kleines bisschen immer auch die Anmaßung zu sagen, ich verstehe, wie der oder die Künstlerin tickt. Und ich bin auch in der Lage, in deren Interesse eine deutsche Fassung zu machen. Comic ist ja nicht immer komisch. Der Name deutet auf Deutsch klingt ein bisschen so, aber das ist ja nicht so. Da kommt es mal her, oder zumindest der Begriff Comic kommt daher. Aber ich habe natürlich in meiner beruflichen Karriere relativ viel zu tun gehabt mit lustigen Comics, angefangen eben mit der Betreuung des Simpsons-Comics der deutschen Ausgabe und dann eben später die Peanuts. Und wenn es um komische Comics geht, im Falle der Peanuts, also wirklich 3, 4 Bilder und am Ende muss immer ein Witz sein, am Ende muss ein Schmunzler sein oder ein Lacher im Idealfall, dann hat das natürlich auch eine Funktion. Das heißt, wenn das Original nun mal so konstruiert ist, dass man auf Deutsch, dass es gar nicht funktioniert, dass es irgendein Wortwitz ist, der gar nicht geht, was macht man dann? Dann kann man es ja nicht werkgetreu übersetzen im Sinne, was der Autor da hingeschrieben hat, inhaltlich, sondern dann muss man sich eben etwas überlegen, was vielleicht ganz was anderes ist, aber auf Deutsch ähnlich funktioniert wie der Originalgag im Englischen. Das ist diese Anmaßung, dass ich dann in dem Moment sage, wenn Charles Schulz Deutsch gesprochen hätte und vor dieser Situation gestanden hätte, diese Bilder mit Text füllen zu müssen, der lustig ist, hätte er wahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich, diese Variante genommen, die ich jetzt hier genommen habe.
Man braucht also ein empathisches Moment quasi dabei.
Ja, also man sollte auf jeden Fall ein bisschen Humor mitbringen, wenn es um humoristische Dinge geht. Man sollte sich für verschiedene Formen von Humor, glaube ich, interessieren und dann am besten auch ein kleines bisschen so ein Durchdringen haben, wie funktionieren einzelne Humorvarianten. Und das heißt also, dass man merkt, der Gag ist hier vor allem, dass das jetzt passiert, dass dieses Missverständnis entsteht oder so. Und dann muss man halt schon versuchen, in diesem Sinne in der deutschen Sprache etwas zu finden. Deswegen sage ich ja auch, dass es fast wichtiger ist als Comic-Übersetzerin, dass man in der Sprache, in die man rein übersetzt, sehr gut ist, sehr kreativ ist. Weil nicht nur dieses mit dem, ich muss mir was Eigenes einfallen lassen, was lustig ist, wenn der Original-Gag irgendwie zu sehr auf irgendwelchen Baseball-Wortwitz beruht, die bei uns keiner versteht. Auch, es kommt ja noch der Zwang hinzu, anders als bei der literarischen Übersetzung, muss man ja sich mehr meistens an die Blase halten. Hat also ein bisschen ähnlich wie beim Fernsehen oder beim Film mit dem Synchron eine enge Vorgabe, wo der Text hinpassen muss. Ich kann also nicht, deutsche Sprache braucht ja meistens ein bisschen länger. Also ich würde schon sagen, man kann fast alles ähnlich witzig wie zum Beispiel im Englischen auf Deutsch ausdrücken. Man wird nur sehr oft mindestens einen halben Satz mehr brauchen, wenn nicht noch mehr. Also die Platzfrage ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Man muss dann immer gucken, es muss im Idealfall möglichst in diese Blase reinpassen. Also muss man auch da häufiger mal stärkere Einschnitte sozusagen am Original machen, als das, sage ich mal, wenn ich jetzt einen literarischen Text übersetze, dann habe ich ja in einem Buch mit Fließtext, wenn ich da hinterher meinem Chef, meiner Chefin sage, okay, ich brauche 10 Seiten mehr, weil Deutsch braucht mehr, dann sagen die, ja, kein Thema. Ne? Aber Comic geht halt nicht.
Da kann man die Sprechblase schlecht irgendwie ein bisschen ausweiten.
Das ist, also man kann die Sprechblase, man kann sie ausweiten, aber man muss immer im Hinterkopf haben, erstens, man macht es nicht, wenn dadurch wertvolle Bildinhalte verdeckt werden. Also wenn zum Beispiel bei den Mumins etwas Schönes zu sehen war, im Hintergrund eine Sonne oder irgendwie sowas, konnte man die Blase da nicht hinschieben. Wenn da ein Weißraum war und es wirklich geboten war, also nicht jedes Mal, wenn man denkt, hier wäre es jetzt schön, aber wenn man wirklich gesagt hat, okay, es müsste eigentlich passieren, dann durfte man es ab und zu auch mal anmerken, bitte hier, wenn möglich, Blase vergrößern. Das kostet aber immer auch ordentlich Geld, weil da muss dann ein Grafiker, eine Grafikerin halt Arbeit investieren, die über das hinausgeht, was er oder sie normalerweise macht.
Wenn Sie die Peanuts übersetzen, übersetzen Sie dann auch die Charaktere mit? Also wird man auch ein bisschen depressiv zum Beispiel, wenn man Charlie Brown übersetzt, oder ein bisschen musikalischer, wenn es dann Schröder ist?
Ich will es hoffen. Also wenn ich wie Schröder werde, wäre ich ja in der Lage, komplizierte Beethoven-Sonaten auf einem Kinderklavier zu spielen, auf dem die schwarzen Tasten nur aufgemalt sind, was ich immer sehr beeindruckend fand. Nein, so weit geht es natürlich nicht. Aber ein bisschen, da kommen wir wieder zu der Empathie, die angesprochen war. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das ein bisschen mitempfinden kann, nachfühlen kann, die Probleme, die Peanuts so mit sich rumschleppen. Aber das ist natürlich bei den Peanuts, möchte ich sagen, ein Luxus. Also wer diese Probleme nicht kennt, hat keinen Puls. Also das ist, wenn man lebt, kennt man die Probleme, die Charlie Brown bewegen, schon so ein kleines bisschen. Und Linus genauso. Also ich finde, man kann gerade bei den Peanuts so viele menschliche Dinge wiederfinden. Das ist relativ einfach, da auch nachzuempfinden. Aber man geht dann nicht mit einer ganz schlechten Stimmung raus, nur weil man jetzt Charlie Brown übersetzt hat. Das nicht. Am Ende soll es ja doch einen auch immer erheitern. Und das ist schon der wesentliche Anteil der Arbeit. Also ich muss mich immer wieder bedanken dafür, wie oft ich in meiner Arbeit einfach still und leise für mich ein bisschen lachen muss, weil einfach irgendwas sehr, sehr komisch ist, was sich da die Leute ausgedacht haben.
Also sie liefern nicht nur ein bisschen Komik, sondern kann es sein, dass auch die Peanuts etwas liefern, wo man was lernen kann? Wenn ja, was?
Ich denke, in jedem guten Kunstwerk steckt die Möglichkeit, ein bisschen was über das Leben und vor allem über Menschen, über Menschlichkeit oder was einen Menschen ausmacht, wiederzufinden. Ich glaube, das ist etwas, warum, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Menschen Kunst brauchen, eben weil Kunst eben auch immer die Möglichkeit dieser Reflexion, dieses Wiedererkennens, oh, andere haben auch solche Probleme, wie gehen die damit um? Das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber auch ganz allgemein, das kann auch bei Musik sein, wenn Musik ein bestimmtes Gefühl in einem weckt. Also dieses Gefühl, die Menschlichkeit zu spüren, das sollte eigentlich in jedem guten Kunstwerk in irgendeiner Form drin sein. Und das ist bei den Peanuts definitiv auch drin. Es gibt ja mittlerweile einige Bücher, in denen einfach so die besten Sprüche so ratgebermäßig aus den Peanuts drin sind. Ob die jetzt wirklich Ratgeberfunktion haben und man damit wirklich durchs Leben gehen kann, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde schon, dass man darin sehr viel über eben sehr, sehr menschliche Zusammenhänge entdecken kann, ja.
Gehen wir doch nochmal, Sie haben es gerade so ein bisschen beschrieben, aber gehen wir nochmal zurück zu dem Prozess des Übersetzens. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie bekommen also die, nennen wir es mal einfach Originalfassung, und dann, wie gehen Sie dann vor? Was ist dann so der erste Schritt, der dann bei so einer Comic- bzw. Schrägstrich-Peanut-Übersetzung dann dran ist?
Erschreckenderweise ist der erste Schritt fast nie, das ganze Buch durchzulesen. Gut, bei den Peanuts wäre es jetzt auch ein bisschen sehr viel verlangt gewesen, wenn ich tatsächlich zu Beginn der Arbeit mir erstmal alle Strips, das sind ja doch sehr, sehr viele, durchgelesen hätte. Aber auch bei Büchern, die abgeschlossen in sich sind, ist tatsächlich so meine Herangehensweise. Ich gucke vielleicht mal kurz ein paar Seiten es mir an, aber dann fange ich einfach an und übersetze. Also erstmal einfach nach Gefühl. Und weil ja der erste Übersetzungsgang auch nicht die endgültige Fassung ist, sondern da geht es erstmal darum, ich gucke mir die Sätze an und überlege, was wäre jetzt die naheliegendste deutsche Entsprechung, das schreibe ich dann hin und dann guckt man weiter. Und ob es dann wirklich passt, ob die Figuren schon so sprechen, wie sie sprechen sollten. Manchmal hat man da gleich ein Gefühl dafür, manchmal macht man das dann auch gleich richtig und muss dann im nächsten Arbeitsschritt nur noch so Feinheiten umstellen, umschreiben, aber es geht eigentlich gleich los mit dransetzen, überlegen, was da hinkommt und dann hinschreiben und dann sich's angucken.
Kann man sich quasi so in einen Peanuts-Flow hinein übersetzen?
Bisschen schon. Also man hat schon so ein bisschen eine bestimmte Art von Sprechweisen dann im Kopf und benutzt die dann auch, wenn man in so einer bestimmten Welt gerade ist, dann bleibt man da auch so ein bisschen in dieser Sprache drin. Also bei den Peanuts als Beispiel kann man sagen, haben wir, also mein Redakteur Michael Grönewald und ich, uns bewusst entschieden, erstens hatte ich ja schon gesagt, immer lustig. Es muss immer lustig sein im Zweifelsfalle. Also wir können zwar hinten auch ein paar Erklärungen ins Buch bringen, wenn nun wirklich irgendeine Figur aus dem amerikanischen Kinderfernsehen aus den 50ern referenziert wird, die man halt nicht kennt. Die kennen aber heutige Leser in Amerika natürlich auch schon nicht mehr. Das sagt denen auch nichts mehr. Dafür ist das einfach zu lange her. Und wir haben uns entschieden, neben dieser Sache, dass es immer lustig sein muss, dass wir gesagt haben, wir wollen versuchen, dass es sprachlich zu den Jahren passt, in denen es erschienen ist. Weil es ja wirklich von 1958 bis 2000 quasi so durch die Jahre geht mit den Peanuts. Und das heißt zum Beispiel, dass die Peanuts in den frühen Bänden, ich glaube, das haben wir dann auch beibehalten bis zum Schluss, natürlich nicht von einer Party sprechen, wenn die Kinder irgendwie zu einem Fest gehen, sondern von einer Feier. Also wir haben versucht, sprachlich, klar, es ist ein bisschen kompliziert um die Ecke gedacht, weil natürlich sind die Peanuts ja ohnehin keine Deutschen, sondern haben englische Begriffe verwendet. Aber das ist jetzt halt in dieser Fantasiewelt, haben wir zumindest versucht, uns an die deutsche Sprache zu der Zeit jeweils zu halten, zu dem die Strips ursprünglich erschienen sind. Also so ein bisschen diese Sprachvorgaben hatten wir dann schon und da bleibt man dann auch möglichst ein bisschen drin.
Was bedeuten Ihnen die Peanuts?
Die Peanuts sind für mich definitiv eine der besten Comicserien, die es gibt. Oder anders, noch anders ausgedrückt, die Peanuts sind eines der wesentlichen Kunstwerke in meinem Leben. Also ein Kunstwerk, das ich, wir hatten vorhin die Frage, Leben ohne Comics, das ich definitiv nicht missen möchte. Also das Leben wäre ohne die Peanuts ein ganzes Stück ärmer. Das ist für mich, finde ich, ganz klar. Es ist eine so schöne, wie gesagt, Sezierung der menschlichen Natur in so vielen Belangen. Das Ganze auf so eine nette und immer stets irgendwie heitere Art hat es fast danach, davor sowieso nicht, aber auch danach kaum noch gegeben, mit einer Ausnahme Calvin und Hobbes, dass das Ganze so ein bisschen in die Moderne überführt hat, weil die Peanuts, das waren ja noch Kinder, die draußen mit anderen zusammen gespielt haben, so in großen Gruppen. Und Calvin war dann so, in der heutigen Zeit ist das ja viel normaler, das Einzelkind. Das Einzelkind, das sich so seine eigene Fantasiewelt mit seinem Stofftiger ausdenkt. Und Calvin und Hobbes ist auf eine andere Art noch ein bisschen perfekter als die Peanuts, weil der Autor frühzeitig beschlossen hat, einfach aufzuhören. Er hat einfach nur ein sehr kleines Oeuvre geschaffen. Das ist dafür so makellos, wie es nicht mal Charles Schulz hingekriegt hat, weil man kann schon sagen, wenn man die Peanuts von Anfang bis Ende liest, dass jetzt nicht jeder Strip, der gegen Ende in den 90ern erschienen ist, noch die gleiche Brillanz und Notwendigkeit hatte, sage ich mal, wie die Strips, die am Anfang in den 70ern zum Beispiel erschienen sind.
Harry Rowohlt galt als der Unübersetzer und hat sich auch neben den großen Romanübersetzungen von zum Beispiel Frank McCourt oder Flann O'Brien auch mit Kinderbüchern beschäftigt. Sie auch. So haben sie zum Beispiel die Hilda-Reihe aus dem Reproduktverlag übersetzt oder Snapdragon, ein Kindercomic der US-Amerikanerin Cat Leigh, die im vergangenen Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war. Ist es anders, explizit für Kinder zu übersetzen?
Also ich möchte erst mal sagen, dass ich eher das Gefühl habe, dass ich eigentlich ein Übersetzer für Kinder bin, weil ich ja im Grunde hauptsächlich in diesem Bereich tätig war oder zumindest Sachen gemacht habe, die mit Kindern zu tun hatten. Also ich habe angefangen bei den Simpsons, die Simpsons-Comics zu betreuen, dann später zu übersetzen. Definitiv ja eine Reihe, die zumindest die Comics sich sehr stark auch an ein Kinderpublikum, also ein jüngeres Publikum gerichtet hat. Die Peanuts waren zwar natürlich auch irgendwie ein erwachsenes Thema, aber nun definitiv auch eigentlich eine Reihe, die auch Kindern Spaß machen kann oder Spaß machen konnte, zumindest früher, ganz klar. Und so habe ich ja eigentlich sehr viele Sachen gemacht, die eher mit Witz, mit kindlichen Comics zu tun hatten. Und die Moomins für Reprodukt, auch ein Thema, das eigentlich ein Kinderthema ist, das aber mittlerweile natürlich hauptsächlich von Älteren gelesen wird. Das heißt, da konnten wir bei den Comic-Übersetzungen dann auch schon mal schauen, gibt vielleicht auch das eine oder andere Augenzwinkern für die ältere Leserschaft da mit drin und die können wir auch drin lassen, weil es eben wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mehr nur die ganz jungen Leser sein werden. Ich hatte ja das Glück, die Moomin-Comics übersetzen zu können, weil Tove Jansson die mit ihrem Bruder für eine englische Tageszeitung verfasst hat und deswegen es gar keine finnischen oder schwedischen Originale gab, sondern wirklich nur eine englische Originalfassung. Deswegen durfte ich das machen und im Grunde habe ich eher das Gefühl, dass ich ab und zu mal das dann auch das Schöne an angenehme Gefühl hatte, jetzt darf ich auch mal was Erwachsenes übersetzen, sozusagen. Craig Thompson zum Beispiel für Reprodukt oder Schlachthof 5 für Crosskalt. Also das sind dann auch ein paar Erwachsenen-Themen bei mir mit reingekommen, aber eigentlich bin ich auch von meinem Herzen her, weil sehe ich mich eigentlich eher als jemand, der für sehr viel für Kinderthemen, Kindercomics übersetzt. Und das finde ich auch gut und richtig. Und weil Kindercomics eben auch noch mal was ganz besonders Schönes sind und sogar noch eine wichtige Funktion haben, wie ich finde.
Welche Funktion sind das?
Also Kindercomics finde ich heute mehr denn je, aber früher war das eigentlich auch schon so, sind einfach eine wunderbare Brücke zum Lesen. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Comic immer erstmal durch die Bildebene, wenn die gut gestaltet ist, natürlich so einen gewissen Appeal, also einen gewissen Reiz ausübt für ein Kind, der deutlich größer ist, als wenn es einfach nur einen normalen Fließtext, Romantext vor die Augen bekommt. Das ist einfach so. Außerdem ist es leichter, sich einen Comic zu erschließen, weil die Bildebene existiert und der Text ja sich meistens nur auf die Sprache in den Blasen beschränkt. Das heißt also, ich kann mir im Zweifel, wenn ich vielleicht nicht so gut lesen kann, auch so eine Geschichte schneller, besser erarbeiten. Also das heißt, mal ganz didaktisch gedacht, ein Kind wird sich im Zweifel, das wird sich glaube ich auch so schnell nicht ändern. Natürlich gibt es andere attraktive Sachen mittlerweile, aber so ein Comic, wenn der rumliegt und gut aussieht, dann nimmt ein Kind sich den schon mal ganz gerne in die Hand, auf jeden Fall lieber als ein gedrucktes Buch. Und das funktioniert mit Sicherheit nicht bei jedem Kind, aber es merkt man immer wieder, wenn ich mit Kindern zu tun habe. Also es gibt definitiv viele Kinder auch heute noch, die dann über den Comic einfach zum Lesen kommen. Also die dann neue Sachen selber lesen wollen, andere Comics lesen wollen und dann irgendwann geht der Schritt auch weiter, dass man dann andere Sachen lesen möchte. Es wurde früher ja gerne so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, dass man gesagt hat, ah, wer Comics liest, der liest ja nichts Richtiges. Es kann auch sein, dass es solche Fälle gibt, will ich nicht ausschließen. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich es selber erlebt habe und empfunden habe. Ich habe halt alles wie wahnsinnig verschlungen, was irgendwie nur aussah wie Comic. Ich bin in die Bibliotheken gegangen und habe mir sogar Sekundärliteratur über Comics geholt. Nicht um die Sekundärtexte zu lesen, sondern nur um die in den Sekundärbüchern abgedruckten Einzelseiten von anderen Comics zu lesen. Wobei das ja gar keinen richtigen Sinn ergab, weil die ja nicht abgeschlossen waren im Zweifelsfalle. Aber egal, ich fand das irgendwie faszinierend. Ich habe das gerne gemacht und ich habe es bei mir halt erlebt. Ich bin dadurch dann auch, glaube ich, eine Leseratte geworden und habe aber die Liebe zum Comic natürlich auch nie so ganz verloren, obwohl ich mir früher zugegebenermaßen niemals erträumt oder gedacht hätte, da später wirklich in dem Feld zu arbeiten.
Sie hören NDR Kultur mit dem Gespräch. Zu Gast heute ist Matthias Wieland, Übersetzer und Vorleser. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Part. Stichwort Kinder und Comics. Sie sind auch in der Comic-Szene für Ihre Comic-Lesungen bekannt, für Kinder und Erwachsene. Sie sind dann gern auch quer durch die Republik unterwegs. Da waren Sie schon in Basel, in Wien, aber es ging auch schon nach New York. Was reizt Sie an der Form des Vorlesens?
Ich bin wahnsinnig gerne auch mal auf einer Bühne. Also da kann ich nicht verhehlen, dass ich so ein bisschen auch diese Natur habe, vor Leuten etwas zu performen. Das macht mir Spaß. Also so ein bisschen Theaterspielen, würde ich jetzt mal sagen, hat mir immer Freude bereitet, habe ich aber nie so richtig jetzt verfolgt, außer so üblichen Hobbyvarianten, die man mal früher gemacht hat oder im Studium. Die Comiclesungen, die ich heute mache, sind für mich ein richtiger Glücksfall, weil sie eigentlich alle meine kreativen Neigungen, die ich noch so in mir hatte und immer auch schon ein bisschen ausgelebt habe, auf die eine oder andere Weise plötzlich so in einem vereinen. Also mache gerne mal Sachen auf Bühnen. Ich habe früher immer mal so ein bisschen mit Schauspiel was gemacht, auch im Studium das noch so ein kleines bisschen weiterverfolgt, aber dann aber auch nicht so richtig. Und ich habe eben auch immer Musik gemacht, sehr gerne, selber in verschiedenen Formen, ein bisschen Produktion, Musikproduktion zu Hause. Und die Lesungen, die sind entstanden, dass im Großen und Ganzen muss ich da Jutta Harms sehr dankbar sein, die leider nicht mehr unter uns ist, aber mal sowas wie der gute Geist bei Reprodukt sehr viele Jahre war und die mir zugetraut hat, mit diesen Moomins-Geschichten einfach mal so auf Bühnen zu gehen und für Kinder da Lesungen zu machen. Damit ging das Ganze los. Und ich habe gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und das war eben auch mit Kindern da. Mit der Ukulele geht man dann hin und singt vielleicht noch ein Moominslied und dann liest man die Geschichte vor. Und das ist einfach auch eine sehr befriedigende Tätigkeit für Kinder, solche Veranstaltungen zu machen. Wenn das Ganze gut läuft, dann sind die sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr dankbar. Irgendwann kam dann noch die Lesung für Reinhard Kleist, David Bowie, der hat ja zwei Bücher über Bowie gemacht und da kam noch die besondere Schwierigkeit hinzu, dass wir zwar Songs von Bowie in den Lesungen verwenden mussten, weil sie auch in den Geschichten vorkamen, sie aber nicht die Originalsongs sein durften. Also das heißt, die mussten ein bisschen nachempfunden werden im Klang. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, die Stücke so ähnlich wie zum Beispiel auf der Low-Platte nachzuproduzieren und die Akkorde ein bisschen zu verschieben, damit es halt erkennbar ist, aber eben nicht das gleiche Stück und solche Sachen. Das macht Spaß und ist eine besondere Herausforderung und hat bei mir jetzt auch dazu geführt, dass ich in Hannover eine eigene Reihe hier gestartet habe, nämlich die Lesebühne, die in unregelmäßigen, naja, eigentlich in regelmäßigen Abständen im kommunalen Kino, im Koki stattfindet und wo ich tatsächlich Lesungen zweitverwerte. Und ich glaube, am 12. Oktober müsste der nächste Termin sein hier in Hannover, für alle Hörer die und Hörerinnen, die aus Hannover kommen, im Koki.
Wir sitzen ja hier bei Ihnen im Arbeitszimmer. Da sehe ich natürlich unzählige Comics, auch viel Musik in den Schrankwänden, aber auch ganz viel Musikinstrumente. Klaviere, Keyboard, Synthesizer, eine kleine Ukulele, eine kleine schwarze Ukulele. Was ist denn das wichtigste Utensil für Sie hier in Ihrem Arbeitszimmer?
Das wichtigste Utensil wofür, muss ich nachfragen. Für die Arbeit oder fürs Leben an sich? Oder?
Das dürfen Sie sich aussuchen.
Ha. Es wäre natürlich jetzt viel zu einfach. Man könnte natürlich sagen, dass natürlich ohne den Computer, der da zentral auf dem Schreibtisch steht, sehr, sehr viele Dinge nicht gehen würden. Also wäre es natürlich eigentlich nicht möglich, nicht diesen Computer zu nehmen. Das Klavier oder das E-Klavier ist für mich auch relativ wichtig, weil ich mich da sehr oft und sehr gerne dran setze. Aber das ist dann eher der Lebensbereich und nicht unbedingt notwendigerweise der Arbeitsbereich.
Wie würden die Peanuts und die Simpsons so ein Gespräch beenden?
Naja, mit einem Gag. Auf jeden Fall mit einem Gag. Also die Peanuts ja sowieso müssen ja immer, und bei den Simpsons spielt der Humor ja auch eine gewisse Rolle. Also Homer hätte natürlich schon vor einer halben Stunde gesagt, langweilig. Ne, und der Grandpa hätte damit gedroht, irgendwie, dass er verstorben ist. So, ich gehe dann mal wieder ins Altersheim. Ne, also sowas in der Richtung. Aber ansonsten kann ich da jetzt gar keine konkrete Verabschiedung oder Beendung eines Gesprächs nennen, fürchte ich.
Aber das macht gar nichts. Das war das Gespräch heute mit Matthias Wieland. Sie können dieses und viele weitere Gespräche nachhören unter ndr.de/kultur und in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und Ahoi, sagt Matthias Heller.